Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Vor über 30 Jahren hat sich der amerikanische Schriftsteller Ken Kesey unsere Gegenwart vorgestellt, also das Leben in den 2020er Jahren. Er hat unsere Zeit beschrieben, damals schon in seinem Roman Seemannslied, und den können wir jetzt zum ersten Mal auf Deutsch lesen. Über diesen krassen, erfindungsreichen, apokalyptischen Roman werden wir gleich reden, hier in der Lesart. Von Ken Keseys Roman Einer flog über das Kuckucksnest, haben viele schon gehört, vor allem auch durch die sehr erfolgreiche Verfilmung des Romans mit Jack Nicholson in der Hauptrolle. Ken Kesey, der ist auch berühmt geworden als Ikone der US-amerikanischen Gegenkultur, als einer der ersten Hippies, könnte man sagen. Und jetzt können wir zum ersten Mal den letzten Roman von Ken Kesey auf Deutsch lesen. Seemannslied heißt der. Der Roman ist 1992 zum ersten Mal erschienen, aber interessanterweise spielt dieser Roman in unserer Gegenwart. Ken Kesey hat damals über 30 Jahre in die Zukunft geschaut. Und dass dieser 700-Seiten-Roman jetzt auf Deutsch erschienen ist, das ist vor allem der Übersetzerin Milena Adam zu verdanken. Die ist jetzt hier im Studio. Seien Sie willkommen. Hallo.
Vielen Dank. Guten Morgen.
Sie erzählen in dem Nachwort zu dem Buch, wie Sie Ken Kesey überhaupt entdeckt haben. Und das ist eigentlich auch schon eine schräge Geschichte. Nehmen Sie uns bitte mal mit dorthin. Wo war das?
Ja, ich habe Ken Kesey in Sibirien kennengelernt, wo ich 2018 mich ein paar Monate aufgehalten habe. Und da das Angebot englischer Bücher in sibirischen Kleinstädten eher begrenzt ist, war ich dann auf die Klassiker beschränkt. Und nachdem ich dann mit Jane Austen, Dracula und Arthur Conan Doyle fertig war, stand eben noch Ken Kesey im Regal. Da habe ich dann gelernt, was mir dann auch von Leuten, die ich da kennengelernt habe, bestätigt wurde, dass Kesey in Russland als absoluter Klassiker gilt und von allen gelesen wird, die sich irgendwie mit Gegenkultur beschäftigen, die gegen das Establishment, was auch immer das bedeutet im konkreten Fall sind, gelesen werden. Und da habe ich ihn lieben gelernt und dann kam ich zurück nach Hause und habe das hier einem Freund von mir erzählt, der auch russischstämmig ist, und der hat dann gesagt, ja, aber kennst du auch Sailor Song, den letzten? Der ist doch richtig interessant. Da dachte ich, nee, den kannte ich noch nicht. Dann habe ich ihn von diesem Freund zum Geburtstag bekommen, gelesen, dachte, das ist ja abgefahren. Diese Sprache ist so speziell und alles daran ist so besonders. Ich würde unglaublich gern wissen, wie das auf Deutsch klingt, und habe gegoogelt nach der deutschen Übersetzung, die ich mir gern besorgen wollte, und habe dann völlig entsetzt festgestellt, dass es keine gibt.
Und da traten Sie dann ans Werk, wahrscheinlich mit etwas Verzögerung noch, Sailor Song, Seemannslied, dieser Roman, den Sie jetzt übersetzt haben, in die deutsche Ausgabe, die jetzt da ist, wird man eingeführt durch ein Vorwort von einem renommierten Literaturkritiker, von Volker Weidermann. Der erzählt da in diesem Vorwort von einer Begegnung mit Ken Kesey im Jahr 1998. Da hat er ihn besucht in den USA, 3 Jahre vor Ken Keseys Tod. Was für einen Ken Kesey lernt man denn da kennen mit diesem Vorwort zu dem Buch?
Ja, ich würde sagen, einen bunten, sehr gut gealterten Prä-Hippie, der aber weniger Blumenkind ist als eher Schelm und Aufrührer, so einen fantasievollen älteren Herrn, der immer alle so ein bisschen anstupst und ärgert. Er findet dann noch so eine Figur, den Wusel, der vermeintlich in einem Erdloch in seinem Garten lebt. Und all das kann man sich sehr schön vorstellen auf seiner Farm, wo noch der bunt bemalte Hippiebus von damals vor sich hin rostet.
Mit dem er damals durch die Lande gezogen ist und die Einnahme psychoaktiver Substanzen propagiert hat, als er noch unterwegs war. Ein 700-Seiten-Buch ist das, Seemannslied, der vierte Roman von Ken Kesey. Er hat ja gar nicht so viel geschrieben, ne? Eben genau diese 4 Romane. Es ist ein bisschen eine Herausforderung bei 700 Seiten, aber können Sie mal ganz grob skizzieren, was für eine Story dieser Roman erzählt?
Ja, also wir befinden uns in Alaska irgendwann Mitte der 20er Jahre, also genau jetzt, aber eben von Keseys Warte aus den 80ern, als er den Roman geschrieben hat, in einem sehr abgelegenen Ort namens Queneck. Wir erfahren grob, dass der Rest der Welt erschüttert ist von Klimakrise, von politischen Verwerfungen. Überall anderswo geht schon so ein bisschen die Welt unter, aber in Queneck ist die Welt noch relativ in Ordnung, bis eines Tages eine riesige Yacht mit silbernem Segel in den Hafen einläuft, samt Filmcrew. Und diese Filmcrew will diesen abgeschiedenen Ort in eine gigantische Filmkulisse verwandeln, will einen Actionfilm drehen und letztendlich den ganzen Ort so in einen Vergnügungspark verwandeln, in dem einem quasi authentisches Alaska-Leben samt indigener Bevölkerung und nachgebautem Langhaus vorgespielt werden soll. Ein Großteil der städtischen Bevölkerung ist davon recht begeistert, weil sie sich natürlich Profite erhoffen. Es regt sich natürlich aber auch Widerstand, und aus dieser Situation entspannt sich ein Strudel der Ereignisse, in denen der ganze Ort mit reingesogen wird und vor allen Dingen auch unsere beiden HeldInnen, nämlich Ike Sallis, das ist so ein abgehalfteter Ökoterrorist, der für seinen Terrorismus oder Aktivismus je nach Sichtweise im Knast war und sich danach nach Alaska zurückgezogen hat. Und Alice, eine Frau, die dort geboren ist in diesem Ort, lange weg war, nie dahin zurück wollte und dann doch wieder dort aufgeschlagen ist. Sie ist eine indigene Frau, ist Fischerin und auch Künstlerin und generell eine sehr komplizierte Figur. Und die beiden haben auch eine komplizierte Beziehung, die den Roman auch prägt.
Na dann vielen Dank für diese knappe Skizze dieses großen Buches. Also anderswo geht die Welt unter in einer Klimakatastrophe und in politischen Verwerfungen und dort in Alaska soll eben dieser Themenpark eingerichtet werden. Sie fanden jetzt diese Verbindung von Ken Kesey und Alaska so interessant, dass Sie selber da hingefahren sind, um sich das vor Ort anzuschauen. Was haben Sie da herausgefunden, was auch wichtig war für Ihre Arbeit an dem Buch dann, an der Übersetzung?
Also ich glaube, das Schockierendste für mich war, wie viele Begebenheiten und auch Details, die diesen Roman so witzig und so skurril machen und die ich mir sofort als Übertreibungen Kiesis erklärt habe, ich dort genau so vorgefunden habe.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel die brennende Müllkippe, auf der Schweine leben. Das ist eine Geschichte, die sich in den 80er Jahren, als er damals da war, genauso abgespielt hat. Weil diese Müllkippe von einer Kakerlakenplage befallen war und man auf die glorreiche Idee gekommen ist, die mit Benzin zu überkippen und anzuzünden, dann hat man sie nicht mehr gelöscht bekommen. Und dann gab es eben auch noch diese Geschichte, dass jemand aus dem Ort Skagway dachte, es sei klug, in Skagway Schweine zu halten, weil das importierte Schweinefleisch so teuer ist. Das ist alles schiefgegangen, die Schweine sind verwildert und haben dann jahrelang diesen Ort unsicher gemacht.
Und die Müllkippe brennt seit den 80er Jahren bis
mittlerweile nicht mehr. Also die wurde dann irgendwann gänzlich abgeräumt, weil das auch aus Aspekten der Bärensicherheit gar keine gute Idee ist. Und auch das kommt ja im Roman auch vor. Die Bären werden eben auch angezogen von dem Müll. Bis hin auch zu Details, die ich mir damals, als ich das Buch übersetzt hatte, aber noch nicht in Alaska war, gar nicht so erklären konnte. Wie zum Beispiel, dass alle Figuren in diesem Roman viele Berufe haben. Es gibt auch so eine Art Running Gag, eine Frau, die Mutter von Nels Culligan, die in 5 verschiedenen Jobs auftaucht im Laufe der Romanhandlung. Einmal als Bäckerin, einmal als Buchhalterin. Ganz zum Schluss ist sie dann Rettungssanitäterin. Und ich habe in Alaska gelernt, dass das da aber mehr oder weniger normal ist. Also irgendwie sind alle in der Fischerei tätig, alle hängen irgendwo in diesem Fischereiwesen mit drin und haben dann aber noch so 2, 3 andere Berufe, die sie je nach Saison übers Jahr verteilt dann ausüben. Das hat mich auch sehr gewundert. Und dass abgeschiedene Orte, die man nur per Flugzeug und durch Schiff erreicht, skurrile Charaktere hervorbringen, kann man sich vielleicht auch ausmalen. Aber es hat trotzdem unheimlich Spaß gemacht, das vor Ort zu erkunden.
Und Sie haben schon gesagt, dass dieser Roman eine ganz eigene Sprache hat, dass Ken Kesey dafür eine ganz eigene Sprache zum Teil auch erfunden hat. Wir haben schon verabredet, dass Sie uns eine kleine Probe davon mal geben, dass wir mal den Sound dieses Romans in Ihrer Übertragung hören. Dann macht Sie das bitte.
Ich lese eine kurze Stelle ganz vom Anfang. Wir orientieren uns kurz und erfahren, wo unser Held Isaac Sallis eigentlich wohnt. Nachdem sich die Fahrbahn durch die Abfallschluchten der Müllhalde gewunden hat, verschwindet sie zunehmend unter Fahren und endet schließlich vor einem einsamen Wohnwagen. Die Reifen platt, Folie in den Fenstern, die Verschalung kirschrot. Diese Farberuption kommt unerwartet, wie ein bunt lackierter Nagel an einem schmutzigen Finger. Trotzdem wirkt der alte Wohnwagen irgendwie tapfer, geradezu stattlich. Als hätte speziell dieser Schrotthaufen es geschafft, noch etwas Abstand zwischen sich und den restlichen Müll zu bringen, bevor ihn die Kräfte verließen. Tapfer, stattlich und mehr als nur ein bisschen leblos. Trotzdem hat Isaac Sallis hier die letzten 10 seiner über 40 Lebensjahre verbracht, meist allein und wenn nicht glücklich, so doch zufrieden. Und er würde auch die nächsten 40 dabei bleiben, wenn ihn bloß die geistesgestörten Katzen, Jungfrauen in Nöten, Dämonen aus der Vergangenheit, Yachten aus der Zukunft und Alice Carmody in Frieden lassen würden. Vor allem Alice Carmody.
Das ist ein sehr bildliches Erzählen, oder? Dieser tapfere Wohnwagen. Man hat diese Szenerie sehr vor Augen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also die Umwelt bei Kesey ist sehr belebt. Alle Gegenstände scheinen auch ihre eigenen Absichten zu haben und wirken irgendwie beseelt. Genau wie die Natur auch sehr belebt und beseelt wirkt.
Was ich auch interessant fand, darauf weisen Sie auch hin in dem Nachwort zu dem Roman, dass es da ja so einen Zusammenprall geben können soll von der indigenen Kultur, eben der Menschen, die seit Urzeiten in Alaska leben, und der christlich-westlichen Kultur, die unter anderem eben durch diesen Filmdreh dahin kommt. Können Sie uns das noch ein bisschen schildern? Was für ein Zusammenprall ist das?
Also den erkennt man einmal daran, dass es diese komplizierte Verstrickung gibt, dass ein Buch verfilmt werden soll in Quebec. Und dieses Buch basiert auf einer indigenen Geschichte, die aber eigentlich keine ist, sondern diese Geschichte ist geschrieben von einer Mathelehrerin aus New Jersey. Und jetzt argumentieren sogar Teile der indigenen Bevölkerung in Quebec, das sei auch nur richtig so, denn die eigentliche indigene, meist mündlich überlieferte Literatur sei überhaupt nicht geeignet für ein westliches Publikum, weil die es überhaupt nicht verstehen können. Die funktioniert nämlich zyklisch. Und da geht es weniger um ein Ende und eine Erkenntnis und ein Ziel, ist also nicht teleologisch, sondern es dreht sich immer im Kreis und es geht eher ums Erzählerische an sich. Und gleichzeitig gibt es ja dieses christlich-westliche Modell, wo alles immer auf etwas hinausläuft, nämlich meistens dann auf die Wiederkehr Christi und das jüngste Gericht, und damit ist die Geschichte dann vorbei. Und diese beiden Erzählformen finden sich auch im Roman. Also es gibt so das Zyklische und der Strudel spielt auch eine wichtige Rolle. Und es gibt Motive, die drehen sich immer wieder im Kreis. Und dann gibt es aber auch dieses Zusteuern auf eine Katastrophe. Und natürlich auch die Frage, was ist denn nach der Katastrophe? Geht es dann irgendwie weiter? Fängt der Zyklus dann von vorne an oder ist das Buch dann zu Ende? Und das sehen wir natürlich erst, wenn wir es ausgelesen haben.
Mhm. Jetzt ist es eigentümlich mit diesem Buch, also wie gesagt, 4 Romane gibt es von Ken Kesey. Die ersten beiden waren große Erfolge. Dieses Seemannsliedwerk, das soll gar nicht gut angekommen sein in den 90er Jahren beim Publikum, auch bei den Kritikern. Können Sie sich das erklären, woran das lag?
Ja, jetzt kann ich mir recht gut erklären. Vor allen Dingen, wenn man sich die Kritiken anschaut, ist das geradezu ein bisschen lustig, weil man das Gefühl hat, in diesem Buch gibt es so viele Themen, über die zu diskutieren für uns total selbstverständlich ist. Also die Auswirkungen der Klimakrise, was das mit der Gesellschaft macht, dass irgendwie diese Identitätsfragen aufgeworfen werden, die im Buch eben über diese indigenen Geschichten verhandelt werden, die Frage, was ist eigentlich eine ursprüngliche Kultur, was bedeutet es, eine authentische Kultur zu haben, wer darf die vertreten, wer darf im Namen dieser Kultur eigentlich sprechen, wer darf diese Geschichten erzählen, das ist ja heutzutage, sagen, gang und gäbe, eines der größten Themen der Gegenwart. Und damals, das liest man aus diesen Rezensionen auch heraus, haben die Kritiker es gelesen und dachten, was soll das, was soll dieses Hin und Her, und auch das mit der Klimakatastrophe, das wirkte denen irgendwie so apokalyptisch, eigenartig, dass solche ernsthaften Ausmaße annehmen sollten, konnte sich damals irgendwie keiner so recht erklären. Und die waren, ja, so ein bisschen ratlos, habe ich das Gefühl, vor diesem Monstrum von Buch, was all diese großen Geschichten so ernst nimmt und gleichzeitig aber auch gar nicht ernst nimmt. Mhm. Und sehr begeistert und witzig, aber auch mit großer Tragik davon erzählt. Ich habe das Gefühl, die Tragweite dieser Themen hat man einfach gar nicht erkannt. Und für uns ist es heute aber was ganz anderes.
Also ein Buch, das ein bisschen warten musste, bis seine Zeit erstmal gekommen ist. Und jetzt ist auch auf Deutsch, das im Deutschen die Zeit gekommen für dieses Buch. Ken Keseys Seemannslied, sein letzter Roman, wurde übersetzt von Milena Adam. Sie hat ein Nachwort zu dem Buch geschrieben. Der Kritiker Volker Weidermann hat ein Vorwort über Ken Kesey und eine Begegnung mit ihm beigetragen. Der Roman ist im März Verlag erschienen. Wie gesagt, 700 Seiten hat er. Vielen Dank für den Besuch, Frau Adam.
Sehr gerne, vielen Dank.
Wir gehen jetzt aufs Land, in eine Landschaft im Norden Italiens, im Piemont. Dort war Cesare Pavese zu Hause, einer der Begründer der modernen italienischen Literatur. Und der hatte immer ein sehr enges Verhältnis zu dieser seiner Herkunftslandschaft. Heute, vor 75 Jahren, am 27. August 1950, da hat sich Cesare Pavese in Turin das Leben genommen. Da war er erst 42 Jahre alt. Mein Kollege Andi Hörmann, der wollte mehr wissen über diesen Schriftsteller. Er war an dessen Geburtsort Santo Stefano Belbo auf den Spuren von Cesare Pavese.
Das Gezirpe der Grillen übertönt das Geplauder der Menschen. ein leichtes Lüftchen weht auf der Piazza Umberto in Santo Stefano Belbo.
Io sono Pierluigi Vaccaneo, sono il direttore della Fondazione Cesare Pavese.
Pierluigi Vaccaneo ist Direktor der Fondazione Cesare Pavese. Im Geburtsort von Pavese erinnert ein kleines Museum an den Schriftsteller. Knapp 4000 Einwohner hat die Gemeinde heute und liegt in etwa zwischen Genua und Turin in der Weinregion Lange.
For Pavese, the rural world.
Für Pavese war die ländliche Welt ein Symbol für das Leben. Er hat immer über junge Menschen auf dem Land geschrieben. Der Dialog mit der Natur war für ihn ein Weg zur Selbstfindung.
Steile Hügel mit dicht gepflanzten Weinreben dominieren tiefe Täler mit verwucherten Schluchten. Die Trauben für den schlichten rubinroten Dolcetto d'Alba und den leichten strohgelben Moscato d'Asti werden hier angebaut.
The hills, the rural world. For him was very important.
Die Hügel, die ländliche Umgebung waren sehr wichtig für ihn. Auf dem Land gibt es Mythen. Mit ihnen hatte sich die Welt erklärt. Auf der anderen Seite das Stadtleben als Kontrast dazu. Das Land war für ihn Leben, Fruchtbarkeit und voller Mysterien.
Als Junge lief ich barfuß, bekannte er ihr lachend. Und da begriff Genia, warum seine Hände so kräftig waren und warum er so schleppend sprach. Und sie glaubte, ein Bauer könne doch kein Maler sein. Das Sonderbare war, dass Guido sich dessen rühmte.
In seinem 1949 erschienenen Buch »Der schöne Sommer« erzählt Pavese die Geschichte einer jungen Schneiderin in Turin, die sich in den Maler Guido verliebt und ihm bald schon Modell steht.
Und als Genia zu ihm sagte, »Aber du lebst doch hier«, gab er zur Antwort, »die wahre Malerei mache man auf dem Land.« »Aber du lebst hier«, wiederholte Genia. Da sagte Guido, wohl fühle ich mich nur auf der Höhe eines Hügels.
Seit 25 Jahren organisiert die Pavese-Stiftung ein mehrtägiges Literaturfest in Gedenken an den Schriftsteller. Diesen Sommer erhielt der Chansonstar Paolo Conte den Ehrenpreis und bekam eine italienische Erstausgabe von Herman Melvilles Moby Dick überreicht. 1932 übersetzt von Cesare Pavese.
Das ist die erste Übersetzung dieses Klassikers ins Italienische. Sie ist während des Faschismus entstanden. Pavese war damals gerade mal Anfang 20. Er wollte damit nicht nur diese spezielle Geschichte übersetzen, sondern damit auch die Kultur nach Italien bringen.
Cesare Pavese übersetzt nach dem Studium neben Moby Dick auch Bücher von John Steinbeck, William Faulkner und James Joyce aus dem Englischen ins Italienische. Beim renommierten Turiner Verlag Einaudi ist er nach dem Krieg Lektor, entdeckt unter anderem Italo Calvino und veröffentlicht selbst ein Dutzend Prosawerke. 1950 erhält Pavese mit dem Premio Strega den bedeutendsten italienischen Literaturpreis. Im selben Jahr erscheint auch sein letzter Roman, Der Mond und die Feuer, der noch einmal alle seine Themen vereint.
Mehr als vom Himmel kommt die Hitze hier von unten, aus der Erde, aus dem Grund, der jedes Grün verschluckt zu haben scheint, um alles den Schösslingen zu geben. Es ist eine Hitze, die mir gefällt. Sie hat einen Geruch. Auch mich enthält dieser Geruch.
Am 27. August 1950 nahm sich Cesare Pavese im Alter von 42 Jahren in Turin das Leben. Über den Hintergrund lässt sich nur spekulieren. Vielleicht war es die Einsamkeit, die er immer wieder in seinen Tagebüchern erwähnte. Als Abschiedsbrief hinterließ er nur die in einem Buch lakonisch hingekürzelte Notiz:
Perdono tutti e a tutti chiedo perdono, va bene. Non fate troppi pettegolezzi.
Ich verzeihe allen und bitte alle um Verzeihung, okay? Macht darum nicht allzu viel Aufhebens.
Dieses va bene im Abschiedsbrief im Sinne von okay, alles klar, gut so, ist irritierend, gelassen und humorvoll zugleich. Mit diesem va bene sei alles gesagt, meint Pierluigi Vaccaneo, der Direktor der Fondazione Cesare Pavese.
It's very Piedmontese.
So, va bene ist sehr piemontesisch. Eine Floskel, die keine Fragen mehr offen lässt. Es ist okay, so wie es ist. Va bene ist eine Art Abschluss. Wenn wir uns unterhalten und ich sage am Ende va bene, dann ist das Gespräch beendet.
The conversation is over.
Ein Besuch in der Herkunftslandschaft von Cesare Pavese in Santo Stefano Belbo. Da findet jedes Jahr Ende Juni das Pavese-Festival statt. Und die Bücher von Cesare Pavese, die sind auf Deutsch in einer Neuübersetzung von Maja Pflug erschienen beim Verlag Diogenes.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Eine Gruppe junger Menschen ist im Widerstand gegen ein unterdrückerisches System. Davon erzählt der Roman Der Tod des vollendeten Satzes des estnischen Schriftstellers Rein Raud. Und gleichzeitig geht es in dem Buch um das gerade heute äußerst angespannte Verhältnis zwischen Estland und Russland. Der Kritiker Marco Martin hat Rein Rauds Roman für uns gelesen. Jetzt ist er hier im Studio. Seien Sie willkommen. Hallo.
Ja, hallo.
Was für eine Spur in dieses Buch rein legt denn dieser Titel erstmal, Der Tod des vollendeten Satzes?
Ja, das ist ein rätselhafter Titel und der vollendete Satz ist: Ich liebe dich. Es ist die Geschichte einer aufblühenden Liebe zwischen einer jungen Studentin in Tallinn im Sommer 1991, Maja, und Alex aus Leningrad, und die Liebe scheitert oder die Liebe geht zu Ende. Das heißt, der Satz wird getötet, weil Maja glaubt, ihr Alex sei Agent des KGB, was er nicht ist. Aber als sie das dann bemerkt, dass sie sozusagen auf der falschen Fährte war, ist es schon zu spät.
1991, Sommer, das heißt, das ist in den allerletzten Monaten der Sowjetunion, die ja dann am Ende dieses Jahres Geschichte war. Und es geht in diesem Roman aber vor allem um den sowjetischen Geheimdienst, den KGB, um Bespitzelung, Überwachung.
Es geht um die Geschichte von jungen Leuten, die in diesem Sommer, wie die gesamte estnische Gesellschaft, aufbegehren. Die versuchen, die Mordtaten des KGB und der Sowjetmacht in Gänze in die Öffentlichkeit zu bringen, die Mahnwachen machen und dann natürlich sofort ins Radar oder ins Visier des Geheimdienstes kommen, der ja Perestroika hin oder her natürlich noch immer absolut präsent war. Und ich muss sagen, Sommer 1991, es sind die Wochen vor dem Putsch gegen Gorbatschow.
Und wie erzählt jetzt Rein Raud davon, von diesen jungen Menschen in dieser Zeit?
Ja, er erzählt auf eine ungeheuer spannende und auch innovative Weise. Es gibt nämlich in der Geschichte immer wieder die Stimme des Erzählers, dass er sagt: Und das ist wirklich passiert. Und das hat nichts Didaktisches und das hat nicht irgendwie, ist nicht irgendwie grundiert vom Unglauben an die Kraft des Fiktiven, sondern es zeigt, hier wird eine Geschichte erzählt, die vielen jungen Esten auf ähnliche Weise geschehen ist, im Vertrauen, dass so eine Geschichte auch für uns in Westeuropa von großem Interesse ist. Und dann gibt es eingekästelte Passagen, Rekurse zur Geschichte, und wie gesagt, man kennt das ja eher aus Sachbüchern, wo es so einen Exkurs gibt. Es hat überhaupt nichts Penetrantes. Es ist es sind sozusagen Widerhaken, die Geschichte dafür auch retten, jetzt irgendwie in einem langen, epischen Fluss dahin zu rollen. Und das ist natürlich jetzt nicht nur kurzweilig. Es gibt dann auch solche Sätze wie eine Szene, wo ein junger Mann vom KGB bedrängt wird, er wird von der Straße wegentführt, in einen dieser KGB-Limousinen gebracht, und da heißt es dann im Buch, und man zeigt ihm sozusagen die Instrumente und zwingt ihn zur Mitarbeit, und da heißt es: Karl seufzte. Offiziell stirbt er 8 Jahre später an einer Leberkrankheit, die aufgrund zu hohem Alkoholkonsums entstanden war, in Wirklichkeit aber jetzt. Und das sind Sätze, wo man dann als Leser wirklich tief durchatmet, und man tut das auch deshalb, weil ansonsten keinerlei Tremolo, keinerlei Pathos in diesem Buch zu finden ist.
Und jetzt in dieser Szene gab es ja diesen kurzen Ausblick in die Zukunft, 8 Jahre später. Sie haben von diesen Kästen erzählt, ja, in denen in die Vergangenheit geschaut wird. Also das Buch bleibt nicht nur in diesem Jahr 1991, sondern schaut auch sozusagen in beide Richtungen der Zeit aus dem Jahr heraus.
Es schaut in beide Richtungen, und es beschreibt dann auch immer wieder, dass auch nachkommende Generationen natürlich von den Erfahrungen ihrer Eltern geprägt sind. Nämlich er beschreibt sie als die Jahre des Hörens auf das Klopfen an der Tür. Und das Klopfen an der Tür war natürlich die Sowjetmacht, wie es euphemistisch hieß, die ja in den 40er Jahren für die Massendeportationen und Massenexekution von Esten verantwortlich war. Und diese Repressionserfahrung ist sozusagen in der DNA der Leute drin und deshalb auch immer wieder dieser Sprung in die Jetztzeit und wie es und was passiert, als sich Maya und Alex dann in der Jetztzeit wiedersehen, das will ich hier nicht verraten.
Das lassen wir offen. Sie haben nicht nur diesen Roman gelesen von Rain Raud, sondern sind auch nach Tallinn gefahren, nach Estland, um mit ihm zu sprechen. Was wollten Sie vor allem wissen von ihm?
Ja, ich war auf Reise in Tallinn und Tartu und Narva und wollte natürlich die Gelegenheit nutzen, weil ich so beeindruckt war von ihm, von seinem Buch, ihn zu treffen und dann auch Kollegen wie den Schriftsteller Tauno Varter, dessen Roman die 11 Fluchten des Matis Jefferson auch schon hier besprochen worden sind im Sender, und die Schriftstellerin Maya Kankro, die neue Vorsitzende des Schriftstellerverbandes. Und ich wollte wissen, wie die gegenwärtige Bedrohungslage, der Estland ausgesetzt ist an der Außengrenze der NATO, auf die Menschen wirkt und auch auf die Intellektuellen. Und das hat mich natürlich ungeheuer interessiert.
Und was haben Sie dazu gehört?
Ja, eine große Ruhe, eine große Gelassenheit, ein Gefahrenbewusstsein, was sich keinerlei Illusionen macht über den imperialistischen Expansionscharakter von Putin, der ja sein Land auf Kriegswirtschaft umgestellt hat und den Krieg weiterführend sozusagen zum Überleben braucht, eine ungeheure Klarheit und gleichzeitig eine ungeheure Gelassenheit. Eine fern von jeder Hysterie. Man muss sich vorstellen, es ist ein Land mit nicht mal 1,5 Millionen Einwohnern, und in der Zeitung ist dann zu lesen, was sie machen, um sich zu wappnen, nämlich Gräben zu schaufeln, dass die russischen Panzer im Falle eines Angriffs erstmal in diese Gräben hineinfallen. Also Kleinigkeiten, die sie tun können. Und dann in den Medien, es gibt eine Kolumne in einer Tageszeitung, wo immer übersetzt wird, sozusagen als Reader's Digest, was Russland plant. Und die machen ja aus ihren Herzen keine Mördergrube auf der anderen Seite. Also man ist en courant, was droht, was man machen könnte, aber von einer ungeheuren Ruhe und Präzision und Gelassenheit.
Und wenn Sie jetzt als deutscher Besucher da waren, ging es dann auch vielleicht um Erwartungen von Estland aus an Deutschland, an unsere Rolle jetzt in dieser ganzen Konfliktlage?
Ja, natürlich. Es wird von Deutschland und von dem Westen erwartet, dass sie mit den baltischen Demokratien solidarisch sind, das heißt natürlich auch militärisch solidarisch. Was bestimmte deutsche Intellektuelle betrifft, haben diese Autoren, die ich da getroffen habe, auch aus ihren Herzen auch keine Mördergrube gemacht. Ich will vielleicht mal vorlesen, was Rain Raud sagte. Er sagte, als ich im April 2022 von so vielen in Deutschland dieser elende Appell unterzeichnet wurde, im Namen eines nebulösen Friedens die tödlich angegriffene Ukraine militärisch nicht zu unterstützen, fand sich unter den Unterzeichnern auch die hochgeschätzte Schriftstellerin Julie C. Was soll ich sagen? Es war wie ein Faustschlag mitten ins Gesicht. Und mit jeder erneuten politisch völlig ahnungslosen und ethisch indifferenten Wortmeldung kommt ein neuer Faustschlag. Soweit ein Leser von Julie C. Die anderen Autoren haben es mir fast wortgleich gesagt und übrigens aber auch nicht eifernd, sondern eher mit einer gewissen Trauer und, das möchte ich hinzufügen, mit einer, ich würde sagen, souveränen Verachtung.
Begegnungen in Estland. Marco Martin war dort, hat uns erzählt von seinen Begegnungen mit Schriftstellern in Estland. Und wir haben gesprochen über Rain Rauds Roman Der Tod des vollendeten Satzes. Der Roman wurde aus dem Estnischen übersetzt von Cornelius Hasselblatt und ist im Verlag Rote Katze erschienen mit 190 Seiten. 22 Euro ist der Preis. Ganz herzlichen Dank.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Leon Engler, ich bin Schriftsteller und das Buch meines Lebens, ich musste länger nachdenken, aber ich glaube, es ist das ICD-10, das internationale Klassifikationssystem für psychische Erkrankungen der Weltgesundheitsorganisation. Es ist etwas, was uns sehr stark prägt, was mich sehr stark prägt, weil ich Psychologie studiert habe, die Ausbildung zum Psychotherapeuten mache und auch mein erster Roman sich um das Thema Diagnosen dreht. Und auch die historische Seite der Diagnosen, wie das eigentlich entstanden ist. Und ich mich im Zuge dessen sehr eingehend mit der Geschichte dieser Klassifikation auseinandergesetzt habe und auch einfach jetzt über Jahre mit diesem Buch konfrontiert bin und auch selbst als Psychologe immer wieder angehalten bin, eigentlich Diagnosen zu vergeben. In diesem Buch sind im Grunde alle psychischen Erkrankungen versammelt. Das ist im Grunde eine Liste psychischer Erkrankungen und die sind beschrieben mit Symptomen. Da kann man gucken, zum Beispiel unter F3 sind dann affektive Störungen zu finden, so wie die Depression, dann hat man eine mittelgradige depressive Episode. Und dieses Buch wächst. Es gibt auch eine amerikanische Variante und von der ersten bis zur fünften Auflage hat sich das Ganze verdreifacht, also die Anzahl der Diagnosen. Also es ist ein wucherndes Gewächs und immer wieder kann man da eigentlich nachlesen, was gerade so die Krankheiten der Zeit sind. Also es kommen auch immer wieder Krankheiten hinzu, so wie zum Beispiel ADHS oder soziale Phobie. Angebliche Krankheiten fallen weg, wie Homosexualität, was bis in die 90er noch in diesem Buch stand. Und es prägt unsere Gegenwart doch maßgeblich. Und man kann auf jeden Fall einfach reingucken und schauen, was steht da drin. Passt irgendwas zu mir oder passt vielleicht auch gar nichts? Aber es ist natürlich etwas, womit viele zu tun haben. Also es gibt Studien, die davon ausgehen, dass 83% aller Menschen bis zum Alter von 38 Jahren eigentlich die Kriterien für eine Diagnose nach diesen Büchern erfüllen. Und gleichzeitig muss man natürlich auch kritisch sein, weil diese Beschreibungen immer auch nur Produkte ihrer Zeit sind. Und das verhandle ich eben in meinem Roman.
In seinem Roman Botanik des Wahnsinns. Und über dieses Buch habe ich gestern mit Leon Engler, dem Autor, gesprochen hier im Deutschlandfunk Kultur. Ein sehr interessanter Roman ist das übrigens über eine Familie, in der sehr viele psychische Krankheiten vorkommen. Und ein Sohn, der sich inständig fragt, was davon habe ich wohl geerbt. Leon Englers Buch seines Lebens ist das ICD-10, das internationale Klassifikationssystem für psychische Erkrankungen der Weltgesundheitsorganisation. Jetzt geht es hier in der Lesart um ein Buch, dessen Entstehung zu tun hat mit den über 80.000 Pubs, all den Kneipen, die es mal gab in Großbritannien und mit Streitigkeiten, die in diesen vielen Kneipen immer wieder aufgekommen sind. Aber was kann ein Buch wohl mit Kneipenstreitereien zu tun haben? Nämlich das Guinness-Buch der Rekorde, das wird heute 70 Jahre alt. Franziska Hoppen, unsere Korrespondentin in London, erzählt von der schrägen Geschichte dieses Buches.
Die Geschichte des Guinness-Buch der Rekorde beginnt mit zwei kleinen Jungs, mit den eineiigen Zwillingsbrüdern Norris und Ross McWhirter. Geboren 1925 wuchsen sie in London auf und hatten eine große Leidenschaft, die Karteikarten ihres Grundschullehrers. Er hatte Karten mit allen Daten zu den Königen und Königinnen Englands, Geografiekarten zu Bergen, Ländern, Hauptstädten und Bevölkerungszahlen. Wir haben die geliebt. Bis heute kenne ich diese Fakten. Der Lehrer hatte großen Einfluss. Jetzt lebt er in Rente nahe Edinburgh. Living near Edinburgh, sagt Bruder Norris in einem BBC-Interview 1979. Beide wurden eingezogen für den Zweiten Weltkrieg, die einzige Zeit, die sie jemals getrennt verbrachten, wie sie betonten. Doch danach machten sie ihre Leidenschaft zum Beruf. Then we set up a business. Wir starteten ein Faktenfinderunternehmen auf einem Dachboden in Hove. Wir haben Zeitungen, Jahrbücher, Enzyklopädien und Werbetreibende versorgt, alle, die etwas wollten. Eine Art Google-Startup, lange vor dem digitalen Zeitalter. Und hier kommt Sir Hugh Beaver ins Spiel, Industrieller und Geschäftsführer der berühmten Guinness-Brauereien. Er hatte sich mit Jagdfreunden in die Haare gekriegt, welcher Wildvogel wohl der schnellste sei, und beobachtet, dass ähnliche Streits immer wieder auch in Pubs entstanden, die er mit seinem Stout belieferte. Also wurden die zwei Faktenexperten, Norris und Ross McWhirter, 1954 zu einer Audienz geladen.
And he unfolded to us his plan for producing a book for settling arguments in the 82,000 pubs in Britain.
Die Brüder sollten ein Buch schreiben, das umsonst in den 82.000 Pubs im Land ausgelegt werden und ein für allemal die Streits dort beenden sollte. Und Ross und Norris hätten sich wohl nichts Schöneres vorstellen können.
We did it very rapidly.
Wir produzierten das Buch sehr schnell, hatten 90 Stundenwochen. Unser Hausmeister dachte, wir seien verrückt, weil wir erst morgens um 2 nach Hause gingen. Ein Jahr später kam das erste Guinness Book of Records heraus und wurde ein solcher Hit mit Informationen etwa zum kleinsten Pub der Welt oder über eine Kuh, die mehr Milch als alle anderen produzierte, dass das Buch sogar gegen Geld verkauft werden konnte. Über die Jahrzehnte und obwohl es mittlerweile Suchmaschinen und künstliche Intelligenz gibt, hat sich das Guinness-Buch der Rekorde als Kult gehalten. Mit dem schnellsten Marathon im Weltall, den längsten Fingernägeln oder größten Kartoffeln etwa. Nun werden die neuen Extreme auch auf YouTube gezeigt.
Pearl final measurements was 3.5 inches tall.
So wie Pearl, der kleinste Hund der Welt, oder das Kleid, das aus den meisten Blumen hergestellt wurde.
And here she is.
Oh. Wow.
Wow, you look amazing. Thank you.
Den riesigen Erfolg ihrer Faktenmission erlebte jedoch nur einer der McWhirter-Zwillingsbrüder. Ross starb 1975 bei einem Anschlag der irisch-republikanischen IRA in London. Das Guinness-Buch der Rekorde ist heute mit mehr als 150 Millionen verkauften Exemplaren eines der meistverkauften Bücher mit jährlich neuer Auflage weltweit.
Und angefangen hat es damit, Kneipenstreitigkeiten schlichten zu wollen. Das Guinness-Buch der Rekorde, heute 70 Jahre alt. Franziska Hoppen, unsere Korrespondentin in London, hat uns die Geschichte des Buches erzählt.